ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören. Und dieser Fall beginnt für die Ermittlerinnen und Ermittler mit einem Notruf. Den können wir uns anhören. So ist er tatsächlich eingegangen. Die Stimmen sind von uns verfremdet worden.
Ja. Fulda, Wasser, guten Tag.
Ja, guten Tag. Hier bei uns auf der Straße hat sich anscheinend jemand erschossen oder ist erschossen worden.
Ja, was haben Sie denn da genau gesehen?
Die Frau hat geschrien ganz laut. Und jetzt bin ich rausgekommen, um zu gucken, was los ist. Und da sitzt ihr Mann im Auto. Ich konnte es nicht richtig sehen, aber sie hat...
Mal bitte mal parat. Bleiben Sie mal bitte...
Ja.
Ich kriege erst mal eine Streife in die Richtung.
Wir sind in der Stadt Fulda in Hessen, wo tödliche Schüsse gemeldet werden von dieser Anruferin. Das ist früh morgens um etwa 4.45 Uhr am 15. Februar 2021. Wie dieses Gewaltverbrechen aufgeklärt wird, besprechen wir Schritt für Schritt hier im Podcast ARD Crime Time. Wir begleiten unter anderem Christoph Seibert von der Kriminalpolizei. Er beschreibt uns die ersten Ansätze.
Die Rede war davon, dass eine männliche Person durch eine mögliche Schussverletzung gewaltsam zu Tode gekommen sei. Zu dieser Zeit stand allerdings auch noch die Möglichkeit im Raum, dass ein möglicher Suizid hier vorlag. Und es wurde dann entschieden, dass ich mit meiner Kollegin den Einsatz am Tatort federführend übernehme.
Wir konnten sehen, dass der Geschädigte im Auto noch saß. Er war leicht nach vorne gesackt. Und man konnte auch sehen, dass ein Einschuss zwischen Auge und Nase war.
Und das ist die Kollegin Monika Köhler, auch Ermittlerin der Kriminalpolizei Fulda und nun auf Spurensuche nach dem Täter. Was bei der Aufklärung besonders geholfen hat, ist der Einsatz von Suchhunden. Von der Polizei werden sie auch Personenspürhunde genannt. Und diese Tiere haben sogar noch eine Woche später nach dem Verbrechen einen Geruch des Täters verfolgen können. So hat die Polizei dessen Fluchtweg rekonstruiert. Wie das geht und vieles mehr, erzählt uns Markus Cebola, der schon oft die Spur der Täter verfolgt hat, mit uns gemeinsam. Hallo Markus.
Hallo Felix.
Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Von dir sind auch die Filme in ARD Crime Time. Was bekommen wir da genau zu sehen?
Ja, wir haben hier einen sehr spannenden Fall, der vor allem sich durch die sehr kleinteilige Ermittlungsarbeit auszeichnet. Also hier ganz klar die Ausgangssituation. Man hat ein Tötungsdelikt, was hier passiert ist. Aber wie findet zum einen die Polizei hier den Täter? Wie kann sie ihn ermitteln? Und auf der anderen Seite, wie können sie ihm das dann auch wirklich nachweisen, sodass dann am Ende vielleicht sogar eine Mordanklage draus werden kann? Also diese Arbeit, mit der beschäftigen wir uns hier. Können das anhand zahlreicher Original-Tatortaufnahmen auch sehr schön bebildern, die uns die Polizei und die Staatsanwaltschaft hier in Fulda zur Verfügung gestellt hat für diese Dokumentation. Und natürlich auch vor allem für mich ganz beeindruckend, gerade bei den Dreharbeiten, der Einsatz von den Spürhunden der Polizei, der hier in dem Fall, wie du es ja schon gesagt hattest, eine ganz besondere Rolle spielt.
Und was ich auch sehr beeindruckend finde in den Filmen, wie viel die Polizei da selbst filmt. Also exklusive Einblicke gibt es in diese vielen Aufnahmen vom Tatort von der Polizei. Zu sehen in der ARD-Mediathek verlinken wir im Beschreibungstext zu dieser Folge den sogenannten Shownotes. Auf der Spur einer tödlichen Eifersucht, so heißen die Filme von dir, Markus Cebola. Wir beginnen direkt mit diesem Fall. Es ist die Nacht vom 14. auf 15. Februar 2021. Der 15. Februar, das ist ein Rosenmontag. Und für die leitenden Ermittler, die wir gerade schon gehört haben, das sind Christoph Seibert und Monika Köhler, wird das nun ein Einsatztag. Wie erleben die beiden diese frühen Morgenstunden?
Also sie werden zu diesem Tatort gerufen, früh morgens mit ihrem Dienstbeginn von dem Kriminaldauerdienst. Das ist die Stelle der Polizei, die zuerst am Tatort eintrifft. Also zuerst kommt eine Streife, wird hingeschickt, die schaut, was ist hier wirklich passiert nach diesem Notruf. Die haben dann festgestellt, okay, hier liegt ein toter Mann in seinem Auto. Daraufhin wird der Kriminaldauerdienst verständigt, der quasi als erste Kriminalpolizei dann an diesem Tatort ist. Und die wiederum dann das K10 des Polizeipräsidiums Osthessen verständigen. Sie sind quasi dann für solche Delikte zuständig, für Kapitaldelikte, Branddelikte etc.
Also K10 ist einfach die Bezeichnung der Abteilung.
Genau, das ist quasi das Kommissariat 10 im Polizeipräsidium Osthessen, die sich um solche Kapitaldelikte, Branddelikte, Waffendelikte etc. kümmern und die dann als Spezialisten quasi zu diesem Tatort gerufen werden und dann diesen Tatort quasi abarbeiten. Und in diesem Fall ist das Christoph Seibert. Er wird als der Ermittlungsleiter für diesen Fall eingeteilt und haben wir auch schon gehört, die Frau Köhler, seine Kollegin, ist seine Stellvertreterin in diesem Fall. Genau.
Wo genau liegt der Tatort?
Der Tatort ist in einem eher ruhigen Wohngebiet am Rande von Fulda. Der Stadtteil heißt Neuenberg. Und ja, es liegt so ein bisschen abseits der Stadt. Es ist echt wirklich eher eine ruhige Wohngegend, wo jetzt nicht so wirklich viel Durchgangsverkehr und Betrieb auch ist. Neben der Streife und dem Kriminaldauerdienst sind an diesem frühen Morgen auch schon Einsatzkräfte der Feuerwehr auch hier an diesem Tatort. Sie wurden auch hinzugerufen, um diesen Tatort auch einfach die Tatortarbeit hier zu helfen. Also sie stellen zum Beispiel große Lichter auf, um diesen Tatort auszuleuchten. Und der Kriminaldauerdienst hat auch das Auto schon vorsorglich mit einer Plane abgedeckt, um einmal die Spuren zu schonen für die spätere Spurensicherung dann und aber auch natürlich, um das Auto jetzt hier vor Blicken zu schützen.
Also die Ermittler machen sich jetzt einen ersten Überblick. Diese ersten Schritte kann man auch in deinen Filmen sehr gut miterleben. Und es soll auch eine besonders kalte Nacht da gewesen sein. Wie wirkt sich das auf den Tatort aus?
Ja, es soll sogar die kälteste Nacht in diesem Winter 20 auf 21 gewesen sein, laut deutschem Wetterdienst. Genau, also minus 14 Grad war das in der Spitze. Also wirklich bitterkalt. Es lagen mehrere Zentimeter Schnee. Die Straßen waren da teilweise auch wirklich noch vollständig schneebedeckt, wie man auch in den Tatortaufnahmen der Polizei sieht. Sie sind auch mit einer Drohne drüber geflogen, die wir hier auch ausschnittsweise zeigen konnten. Also da sieht man wirklich, das ist echt bitterkalt gewesen. Ja, da ist natürlich erstmal so der Gedanke, oh, das ist natürlich jetzt toll für die Spurensicherung, ne, im Schnee, da hat man ja dann schöne Abdrücke, schöne Spuren, aber so hat uns dann auch die Spurensicherung dann erzählt, das ist ja vielleicht eher auch hinderlich, weil es ist eine öffentliche Straße, sprich man hat wahrscheinlich sehr viele zahlreiche Spuren, die sich dann auch noch überlagern. Also eher war so der erste Eindruck, das könnte eher ja ein schwieriger Tatort hier werden, so haben es uns die Kriminalbeamten hier erzählt. Und genau, das Bild, was sie vorgefunden hatten, war schon wie erwähnt eine tote Person, die in ihrem Auto saß und einen vermeintlichen Einschuss am Kopf hatte.
Wir haben jetzt schon viele Begriffe genannt. Diesen Kriminaldauerdienst hast du gerade angesprochen. Das ist so eine Art Bereitschaftsdienst der Kriminalpolizei rund um die Uhr auch verfügbar. Und was ich auch gehört habe, ist der Begriff Tatortgruppe. Was sind das für Beamte?
Genau, Tatortgruppe, das kommt so ein bisschen später dann zum Zuge hier. Das ist beim LKA, beim Hessischen Landeskriminalamt hier. In Wiesbaden ist das eine Gruppe von Leuten, die hinzugerufen werden, wenn ein Tatort komplexer ist, wenn Schusswaffen zum Einsatz gekommen sind zum Beispiel, die sich dann um diesen Tatort nochmal intensiver kümmern, also den Tatort vermessen, da digitale Begehungskarten quasi erstellen, wie bei Google Street View. Das ist die Tatortgruppe quasi des LKAs, genau. Und wir hatten es ja eben schon mal, das K10 ist quasi ein Kommissariat der Kriminalpolizei in Osthessen, das unter anderem für Brand, Waffen, Kapital und Tötungsdelikte zuständig ist und hier in diesem Fall dann auch verständigt wurde.
Und diese Ermittler werden wir auch noch genauer begleiten, aber wir bleiben erstmal beim leitenden Ermittler Christoph Seibert und Monika Köhler, die schauen sich nun genauer an, was da nun genau dokumentiert wird.
Man sah deutlich, dass diese Person im Bereich der Nase einen Einschuss aufzeigte und die Scheibe auf der Fahrerseite, die war zerstört. Auf meine Nachfrage hin, ob denn irgendwo Hülsen vorgefunden worden seien oder ob man schon eine Waffe gefunden habe, hat man mir dies nur verneint. Trotz alledem schlossen wir immer noch einen Suizid nicht aus.
Die Beifahrerseite war mit zwei Löchern beschädigt und auch entsprechend komplett gesprungen, aber an sich noch intakt im Rahmen. Und da konnte man aber schon sehen, entsprechend, wie eventuell auch ein Schussverlauf sein könnte. Und dass es da sehr unwahrscheinlich ist, dass er sich selbst im Fahrzeug erschossen hat.
Das in Verbindung mit einer nicht vorhandenen Waffe lässt sich natürlich schwerlich mit einem Unfallgeschehen oder einem Suizid in Verbindung bringen, sodass wir dann ganz sicher waren, wir haben es hier definitiv mit einem Tötungsdelikt aus fremder Hand zu tun.
Diese Analyse zum Schussverlauf, die Monika Köhler da schon angesprochen hat, beschäftigt uns später noch genauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir gehen jetzt mal mit einem der Kollegen mit, der sich noch genauer um die ersten Details die Spurenlage kümmert. Unter diesen besonderen Umständen, ja, denn im Schnee darf ja nichts übersehen werden. Wie sieht nun da diese Arbeit konkret aus, die Spurensicherung an so einem Tatort?
Genau, das war konkret Marco Greis von der Spurensicherung hier im Polizeipräsidium in Fulda, also dem sogenannten Erkennungsdienst. Und seine Aufgabe ist es hier gewesen, dieses Fahrzeug und den Verstorbenen und alles, was ihm sonst drumherum noch auffällig vorkommt, zu dokumentieren. Also er geht wirklich mit einer Kamera hin und fotografiert von außen, von innen, Detailaufnahmen, Übersichtsaufnahmen, um wirklich diesen Tatort später auch einfach nochmal in einer Akte, ja, erlebbar zu machen. Und dafür verteilt er diese typischen gelben Tatortnummerntafeln, wie man sie sicher ja auch aus Spielfilmen kennt, und markiert Spuren. Und um sie so am Ende auch zu katalogisieren und wiederzufinden.
Und man sieht in deinem Film auch, dass da so ein Zelt aufgestellt wird. Das kennt man eigentlich eher, wenn man campen geht. Was hat das für einen Zweck hier?
Das ist natürlich zum einen durch die Witterungsverhältnisse. Einmal schneit es nochmal, könnte das dann wieder Spuren überlagern. Oder fällt Schnee aus den Bäumen herunter, der noch über dem geparkten Auto in den Bäumen hängt. Und hier auch natürlich hier wieder ganz klar einfach ein Blickschutz, damit auch hier, wir müssen uns das nochmal vorstellen, einfach, dass es mitten in einem Wohngebiet passiert. Ne? Anwohner haben das gesehen, rufen die Polizei. Also einfach, um hier auch nochmal das alles ein bisschen abzuriegeln, dass das keiner groß mit anguckt, was da gerade passiert.
Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht Abdrücke, besondere Spuren gibt im Schnee.
Ja, so ist es, genau, richtig. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, dieser Schnee, Fluch und Segen, so wurde es uns beschrieben. Dafür wird sogar extra Gips angerührt am Tatort. Mit kleinen Metallstangen werden Rahmen gebaut, in denen dann quasi Abdrücke genommen werden, konkret in diesem Fall Reifenspuren, weil hier war so die Frage, ist vielleicht hier der Mann in seinem Auto erschossen worden von einem Auto, was vorbeigefahren ist? Genau, das sind dann noch Dinge, die hier am Tatort passieren.
Das ist wirklich ein enormer Aufwand, der da betrieben wird. Kriminalhauptkommissar Marco Kreis vom Erkennungsdienst ist zuständig für diese Spurensicherung. Und was ihm dabei auffällt, erzählt er uns selbst.
Das Auto war blutbenetzt. Also er hat auch durch die Verletzung einiges an Blut verloren. Das war erstmal so das, was man als allererstes gesehen hat. Man hat natürlich geschaut, findet man noch irgendwas, was vielleicht auf den Täter hindeutet, aber das war nicht der Fall. Die Scheibe der Fahrertür war komplett rausgebrochen. Bei diesen Seitenscheiben handelt es sich um ESG-Glas, Einscheiben-Sicherheitsglas, was bei Zerstörung ganz viele kleine Klötzchen zerbricht. Und wenn das erstmal gesprungen ist, dann ist das auch relativ instabil. Die Ehefrau des Verstorbenen war wohl an der Tür dran und da kann es passiert sein, dass da die Scheibe schon eingefallen ist. Die Beifahrerseite war noch halbwegs in Anführungszeichen intakt mit zwei Ausschusslöchern, wo man dann erkannt hat, da ist ein Projektil durchgeflogen. Wir sind zu diesem Zeitpunkt von 3 Schüssen ausgegangen.
In ARD Crime Time können wir auch genauso, wie es die Ermittler tun, von oben auf den Tatort schauen. Sie überfliegen mit einer Drohne diese Straße in Fulda. Sie liegt mitten in einem Wohngebiet im Stadtteil Neuenberg und der Tote, der hier in seinem Auto gefunden wird, im eigenen Auto, der hat mit seiner Frau und den Kindern direkt gegenüber gewohnt. Monika Köhler und Christoph Seibert können sehr schnell sagen, wer hier mit mehreren Schüssen getötet worden ist. Der Tote ist Abdulaziz D.
Bei dem Opfer handelt es sich um einen 41-jährigen Mann, der aus Syrien stämmig ist und der später mit seiner Familie nach Deutschland eingereist ist. Er war hier in Deutschland auf jeden Fall angekommen. Er hatte schon verschiedene Arbeitsstellen und hat zuletzt in einer Bäckerei gearbeitet, wo er auch an diesem Morgen sich auf seinem Arbeitsweg befand.
Die Familie des Opfers lebte seit etwa 5 Jahren hier in Fulda, schien dort sehr integriert. Er wurde als sehr freundlicher Mann beschrieben, habe immer gegrüßt, habe nach dem Wohlbefinden gefragt. Die Kinder seien sehr höflich gewesen. Das alles ließ zunächst nichts erkennen, was da irgendwie ein Argwohn in eine bestimmte Richtung geweckt hätte. Denn was man natürlich da vermutet, da sitzt jemand erschossen im Auto. Ein vorangegangener Streit bei einem missglückten Geschäft mit Betäubungsmitteln oder was auch immer. Das sind so diese Bilder, die man vielleicht erstmal im Kopf hat. Aber nichts deutete auf eine solche Geschichte im Hintergrund eben hin. Wenn man dort an dem Fahrzeug draußen steht, schaut sich das an und man sieht diesen Mann dort zusammengekauert sitzen, ist es das eine. Wenn man aber dann im Hintergrund weiß, das ist direkt vor seiner Haustür passiert und jetzt im Haus Da wartet jemand auf ihn oder dort sind Leute da, die um ihn trauern und nicht nur irgendwer, sondern eine Familie bestehend aus einer Frau und fünf teils auch noch kleinen Kindern. Dann weiß man, hier hat nicht nur ein Mann sein Leben verloren, sondern hier weiß man auch, hier hat eine Familie den Vater verloren. Das ist nichts, was einem kalt lässt und was einem einfach stupide seine Arbeit machen lässt.
Und das sagt er als erfahrener Ermittler. Da braucht es dieses Fingerspitzengefühl einerseits und auch die Dringlichkeit eben auf der anderen Seite. Vermutlich eine angespannte Situation.
Ja, definitiv. So hatten es uns auch die beiden berichtet. Sie sind da in dieser Situation dann auch nicht alleine. Also es war bereits eine Notfallseelsorgerin bei der Familie, die Familie betreut hat. Also man muss sich das vorstellen, es sind hier fünf Kinder, ne, die alle quasi mehr oder weniger mit ansehen mussten, dass ihr Vater dort draußen tot in diesem Auto liegt. Also das ist eine unvorstellbar furchtbare Situation. Die Frau Köhler, die Ermittlerin, hat dann die Aufgabe, die Familie zu befragen. Gibt es da irgendwelche Feindschaften? War da irgendwelche Streitigkeiten? Haben sie irgendeinen Verdacht vielleicht? Und das hatte uns Frau Köhler sehr treffend damit beschrieben. Das ist ein Moment, da muss die Familie durch, so hatte sie uns das gesagt. In diesem Moment der Trauer, jetzt die Polizei kommt und Fragen stellt, Fragen hat zu ihrem Mann, zu dem verstorbenen Vater, sich in der Wohnung umschaut, noch versucht hier Spuren zu sichern, steht noch eine Kaffeetasse zum Beispiel auf dem Tisch, was war über seinen Tagesablauf bekannt, wo wollte er hin etc. Also das sind alles Fragen, ich denke, das kann sich jeder vorstellen, dass man da wirklich in dem Moment alles andere einen Kopf für hat und da ist wirklich dann Fingerspitzengefühl gefragt von den Ermittlern hier. Sie erfahren dann so, dass der Familienvater gerade auf dem Weg zur Arbeit war. Er hat in einer Bäckerei gearbeitet, wo er an dem Morgen Frühschicht hatte und können aber sonst nichts groß in Erfahrung bringen. Also auch die Familie, die Ehefrau hat keine Ahnung. Sie sagte, er hätte keine Feinde etc. So hat es uns die Frau Köhler, die Ermittlerin, berichtet.
Die Ehefrau konnte uns dann eben auch sagen, wie das alles vorgefallen ist. Sie ist aufgewacht und hat aus dem Wohnzimmerfenster raus, was genau zur Straße zeigt, gesehen, dass ihr Mann im Auto sitzt und die Lichter brennen. Sie ist dann auf Toilette gegangen und als sie wiederkam, war eben immer noch das Auto da mit dem eingeschalteten Licht und da hat sie versucht, ihren Mann anzurufen. Sie hat tatsächlich dreimal versucht, ihren Mann anzurufen, ohne dass er drangegangen ist und ist danach eben aus dem Haus gegangen, um zu ihm zu gehen, um zu fragen, was los ist. Und da hat sie eben das Auto vorgefunden. Da war die Fahrerscheibe tatsächlich noch intakt, aber sie war wohl beschädigt und sie hat aber die Tür nicht aufbekommen und hat da wirklich dann auch Panik bekommen, hat geschrien und durch dieses Schreien sind dann eben auch Anwohner und Nachbarn darauf aufmerksam geworden. Dadurch sind ihre Kinder aufgewacht und dann sind mehrere Kinder auch raus zu ihr vor Ort gekommen. Die Ehefrau hat wirklich voller Panik versucht, an der Autotür zu rütteln. Es hat sich aber nichts getan und letztlich hat sie die Autoscheibe in diesem ganzen Tumult eingedrückt, was für uns auch dann das Indiz liefert, dass sie vorher schon vorbeschädigt war.
Monika Köhler von der Kriminalpolizei Fulda. Und nun gibt es ja hier nach dieser Befragung, Markus, noch keine Hinweise auf ein mögliches Motiv, also einen Verdacht, wer diesen Mann erschossen haben könnte, haben die Ermittler erstmal nicht.
Nein, tatsächlich nicht. Also es gibt überhaupt keine Hinweise, wer hier der Täter sein könnte. Das Opfer hatte keine Feinde, so wird es von der Familie berichtet. Also die Kriminalpolizei tappt hier wirklich noch völlig im Dunkeln.
Wir müssen also vorerst nach weiteren Ermittlungsansätzen suchen. Der 41-Jährige wurde mit 3 Schüssen getötet. Die Tatortgruppe vom Landeskriminalamt in Hessen sichert die Spuren in diesem Wohngebiet. Dort lebt die Familie. Das Wohnhaus des Opfers ist direkt gegenüber und auch ein Garten wird genauer unter die Lupe genommen. Direkt neben dem Auto verläuft eine Hecke. Und dabei werden die Ermittler aufmerksam auf mögliche Einschusslöcher. Diese Originalaufnahmen der Polizei, viele weitere Einblicke in die Ermittlungsarbeit sehen Sie in ARD Crime Time. Und auch den Schusswaffenexperten Dirk Theiss. Er ist Sachverständiger beim hessischen LKA.
Wir hatten eine Beschädigung an der Scheune, also 2 Beschädigungen, und hatten die Beifahrerscheibe, die zwar 2 Perforationen hatte, aber nicht ganz eingefallen war, sodass wir diese Beschädigungen nehmen konnten, um diese Rekonstruktion der Schussrichtung durchzuführen. Bei der Absuche nach diesen Projektilen hinter dem Fahrzeug gab es auffällig, das hatte ich in meiner Laufbahn auch noch nicht so oft, Perforationen in diesem Blattwerk von dieser Efeuhecke. Und tatsächlich konnten wir dieser Efeuhecke zwei korrespondierende Perforationen feststellen, wo es möglich war, diese zu sondieren. Die Vertäfelung dieser Feldscheune war ein idealer Abdruckgeber für diese Geschosse und man hat erkannt, dass die seitlich eingedrungen sind. Das erklärt sich dadurch, dass die Geschosse vorher die Seitenscheibe durchschlagen haben und nach diesem Durchschlagen der Seitenscheibe in eine instabile Flugbahn übergehen und durch dieses Trudeln dann seitlich eingeschlagen sind.
Dirk Theiss, der Schusswaffensachverständige beim LKA Wiesbaden, und er hat hier die Richtung der Schüsse rekonstruiert und spricht da auch von Perforationen. Also er sagt, die Scheibe ist perforiert, durchlöchert, könnte man sagen. Was macht er da genau? Was bringen uns diese Spuren?
Also am Ende sucht der Herr Theiss hier einfach nach Spuren von diesen Projektilen. Also findet er sie irgendwo? Sind die irgendwo durchgegangen? Und tatsächlich hat er, wie erwähnt, in dieser Seitenscheibe diese Einschüsse bzw. Durchschüsse, hat in dieser Hecke diese Durchschüsse durch diese Blätter und hat am Ende, wo die Kugel gelandet ist, in diesen Scheunen die zwei Projektile, wie sie da drin stecken. Und wenn er diese Punkte verbindet mit einem Stab, hat er quasi mehr oder weniger die Flugbahn dieser Projektile und kann somit dann Rückschlüsse ziehen, von wo aus geschossen worden sein könnte. Und diese Punkte werden dann noch von dieser Tatortgruppe, die wir hier jetzt ja schon gehört hatten, vom LKA hier in Wiesbaden, auch noch eingescannt mit einem 3D-Laserscanner, um das dann auch am Ende am Computer nochmal ja zu visualisieren.
Also wir sind vom Tatort schon in das LKA gegangen. Dieser Tatort wird dort dann am Computer komplett sichtbar von allen Seiten, auch mit den Schusslinien.
So ist es, genau. Also es ist, ich sage jetzt mal, es ist wie eine Art Vermesser mit am Tatort dabei, der diesen Tatort komplett einscannt von allen Seiten, sodass man ihn dann wirklich auch Schicht für Schicht von allen Seiten, also wie man das ja von Google Street View quasi kennt, durchzugehen. Also um quasi für alle Beteiligten an diesem Verfahren wirklich diesen Tatort nochmal erlebbar zu machen, wenn man jetzt nicht gerade da war oder doch mal irgendein Detail angucken will, irgendeine Spur. Genau, und das wird alles mit so einem Laserscanner gemacht. Das ist quasi eine Spezialtechnik, die da zum Einsatz kommt, die mit einem sogenannten, ja, mit so einem Laserscanner arbeitet. Das kennt man auch jetzt von modernen Smartphones, zum Beispiel diese LiDAR-Scanner, die einfach Augmented Reality nutzen können.
Das können jetzt auch unsere modernen Saugroboter, wenn wir die zu Hause haben. In unserer Wohnung orientieren die sich auch mit dieser Technik.
Ja, richtig, genau. Es ist am Ende nichts anderes und hier dient sie den Kriminalisten einfach, um diesen Tatort am Ende zu visualisieren und einfach nochmal begehbar zu machen für alle, die vielleicht dann nicht dabei sein konnten an diesem Tatort. Genau. Und da kommt dann auch als erstes Ergebnis heraus, dass der Mann hier durch das geschlossene Fenster der Fahrertür erschossen sein muss. Also, dass der Täter auf der Fahrertür stand und dort diese Schüsse abgegeben hat. Und das sind in der Zahl 3 Stück gewesen. Ein Schuss traf den Mann tödlich im Kopf und 2 weitere gingen quasi durch das Fahrzeug durch, sind an der Seitenscheibe ausgetreten und dann in dieser Scheune gelandet.
Kann man jetzt schon auch eingrenzen, welche Tatwaffe dazu verwendet worden ist?
Ja, da hat uns der Herr Theiss zu gesagt, dass da ganz wichtig ist für Sie, nach Hülsen zu gucken. Also bei diesem Abfeuerungsprozess der Patrone fliegt das Projektil quasi raus und die Hülse wird zum Beispiel bei einer Pistole rausgeworfen. Ne? Die liegt dann quasi klassisch herum, wenn man sie nicht aufsammelt. Oder bei einem Revolver bleibt sie in dieser Trommel stecken. Und da ist jetzt natürlich die oberste Priorität für sie gewesen, nach solchen Hülsen zu suchen. Ne? Und da ist jetzt wieder das Thema Schnee. Auch das macht die Arbeit für sie nicht leicht.
Denn kann man schnell übersehen im Schnee.
Das zum einen. Und sie können natürlich auch eingedrückt worden sein. Da ist jetzt viel Bewegung gewesen an dem Auto. Es sind Ermittler, die haben dokumentiert und die Feuerwehr war da. Autos sind lang gefahren. Also sprich, sie mussten sich hinsetzen und diesen Schnee mehr oder weniger durchsieben, um irgendwie zu suchen, ob sie hier noch Hülsen finden können. Aber tatsächlich finden sie keine Hülsen. Und auch das gefundene Projektil deutet für die Experten des LKA darauf hin, dass tatsächlich hier ein Revolver verwendet worden sein könnte.
Jetzt ist diese Tatortarbeit nicht durch den Schnee alleine erschwert, sondern eben auch dadurch kompliziert, weil in dieser Straße viele andere Spuren gefunden werden können, die auch gar nichts mit der Tat zu tun haben. Das ist eine öffentliche Straße. Wir haben uns auch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch darauf geeinigt, dass diese genaue Straße, der Name nicht gesagt wird zum Schutz der Angehörigen und der Menschen, die dort wohnen. Also da sind jetzt viele Spuren, wahrscheinlich auch überlagert, nicht alle relevant. Gibt es denn sowas wie Fingerabdrücke, Faserspuren, die dem Täter später möglicherweise zugeordnet werden könnten?
Ja, tatsächlich sieht es damit auch sehr mau aus. Die Spurensicherung hat uns das beschrieben, dass Es ist dort keine Fingerabdrücke, keine Faserspuren. Selbst die Reifenspuren, die ja hier fotografiert wurden, Gipsabdrücke gemacht wurden, selbst da kam am Ende raus, dass das ein Fahrzeug der Feuerwehr war. Also auch diese Spur führte ins Nichts. Also es gibt eigentlich gar keine Spuren, die auf irgendeinen Täter hier hinweisen an diesem Tatort. Auch keine Hülsen, wie wir jetzt ja gehört haben. Also das sieht alles sehr, sehr mau aus. Auch gibt es keine wirklichen Zeugenaussagen. Klar, es gibt diesen Notruf der Nachbarin, die Schüsse gehört hat, ihren Nachbar in dem Auto hat liegen sehen. Aber auch sonst kommen bei den Zeugenbefragungen ja unterschiedlichste Aussagen raus. Sehr spannend, wie Leute das unterschiedlich wahrnehmen. Man muss sich das nur überlegen. Die Tatzeit wird circa auf 4 Uhr bis 4.30 Uhr in der Nacht eingeschätzt. Und da beschreiben die Nachbarn die Knallgeräusche mit, dass eine Autotür zugefallen. Beim nächsten sind Eiszapfen aus der Regenrinne runtergefallen. Aber niemand hat das jetzt mit wirklichen Schüssen assoziiert.
Die Ermittler haben sich inzwischen zusammengeschlossen zu einer Sonderkommission. Sie machen sich aber auch Sorgen, dass dieser Fall nur schwer zu lösen sein wird. Denn die Schüsse wurden von außen auf den PKW abgegeben. Es gibt also vermutlich keine Spuren des Täters direkt am Opfer. Außerdem war es dunkel an diesem frühen Morgen im Februar 2021. Augenzeuginnen oder Zeugen hat es offenbar nicht gegeben. Oder sie haben diese Schussgeräusche eben ganz falsch zugeordnet. Auch das erschwert die Suche nach dem Täter. Der PKW, das Auto wird später dann abtransportiert für weitere Untersuchungen der Kriminalpolizei und die Leiche wird von einem Bestatter abgeholt, in die Rechtsmedizin nach Gießen gebracht. Welche Erkenntnisse gibt es da bei der Obduktion?
Genau, darum kümmert sich die Rechtsmedizinerin Laila Malolepsi. Sie ist auch tatsächlich noch vorher am Tatort, also bevor der Bestatter die Leiche quasi in die Rechtsmedizin überbringt und macht hier am Tatort auch noch Untersuchungen. Sie schaut zum Beispiel nach Leichenflecken. Da hat sie uns berichtet, dass diese noch leicht wegdrückbar waren, als sie dort ankam am frühen Morgen. Und daraus kann sie schließen, dass der Tod vor circa 5 bis 6 Stunden eintrat, was sich dann auch mit dem Notruf gegen 4 bis 5 Uhr in den Morgenstunden schon mal deckte. Also das konnte sie dann auch schon mal direkt an diesem Tatort bestätigen.
Finde ich interessant, weil eigentlich stellt man sich ja so eine Rechtsmedizinerin vor, dass sie nur an diesem Tisch, in diesem sterilen Raum steht, aber sie war auch vor Ort.
Tatsächlich, ja. Sie hat uns dann auch beschrieben, dass auch noch die Leiche komplett dann entkleidet wird vor Ort. Also um wirklich noch vor dem Transport durch den Bestatter hier sicherzustellen, gibt es irgendwelche anderen Verletzungen. Die Dokumentation ist ja äußerst wichtig, weil es kann natürlich passieren, dass auch bei dem Transport irgendeine Verletzung noch stattfindet und die könnte ja dann die Ermittlungen in eine völlig falsche Richtung bringen. Also deswegen ist das, so hat es uns die Frau Malolepsi beschrieben, sehr, sehr essentiell, dass die Rechtsmedizin ja unbedingt noch am Tatort ist, wie man es ja auch aus Krimis kennt noch. Ne?
Gibt es denn noch eine andere Verletzung als die am Schädel?
Ja, tatsächlich nicht. Also das stellt Frau Malolepsi dann am nächsten Tag bei ihrer Obduktion fest. Und da kann sie sich den Leichnam natürlich noch mal sehr genau anschauen und sie findet keine einzige andere Verletzung, die irgendwie auf einen Kampf hindeutet oder irgendeine andere Situation, Abwehrverletzung. Also das spricht eher dafür, dass der Mann hier überrascht worden sein muss von diesen Schüssen. Sie stellt einzig diese Verletzung am Schädel fest, also dieser Einschuss am inneren Augenwinkel auf der linken Seite. Und diese Schussverletzung, so hat sie es uns auch beschrieben, hat auch unmittelbar dann zum Tod des Mannes geführt. Das Projektil, ein 9mm Projektil, hat auch tatsächlich noch im Kopf gesteckt. Also das ist nicht wieder ausgetreten.
Und in dieser Verletzung im Schädel, was kann sie daraus schließen?
Sie kann einmal die Größe des Projektils daraus schließen. Also es war ein 9mm Projektil und das deckt sich auch mit den anderen zwei Projektilen, die in der Scheune gefunden wurden von den Schusswaffenexperten des LKA, denn die hatten dort auch zwei 9mm Projektile sicherstellen können. Und 9mm wird auch typischerweise auch bei Revolvern verwendet und deswegen hat das dann auch weiter diese These gedeckt und auch eher die These gedeckt, dass es hier von einer Tatwaffe auch auszugehen ist.
Wenn Sie sich genauer für diese Arbeit interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, empfehlen wir die Details in der Mediathek auf den Spuren einer tödlichen Eifersucht in ARD Crime Time. Die Rechtsmedizinerin Laila Malolepsi kann für uns die Flugbahn des Projektils rekonstruieren, den sogenannten Schusskanal bestimmen und das bedeutet, aus welcher Höhe ist geschossen worden? Hat der Täter aus dem Stand heraus gefeuert oder nahezu auf gleicher Ebene aus einem anderen Auto zum Beispiel heraus?
Man konnte sagen, dass der Schusskanal nahezu horizontal gewesen ist. Also das heißt, der Schuss war in einer Linie und nicht etwa von oben nach unten, sondern nahezu horizontal durch das linke Auge eingetroffen und dann durch den Kopf hindurch bis auf die Hinterseite. Und ansonsten ist es immer schwierig, dadurch, dass er im Auto gesessen hat, kann man nicht sagen von der Richtung. Ne? Also klar ist, dass irgendwie er muss zur Seite geguckt haben, sonst wäre das nicht möglich gewesen, aber letztendlich in welchem Winkel, das kann man tatsächlich so nicht bestimmen. Das macht dann auch das LKA.
Kommen wir mal zum Abschlussbericht der Obduktion. Zu welchem Ergebnis kommt hier die Rechtsmedizin in dem Fall?
Ja, also wie gesagt, das Projektil war die Todesursache, sonst keine weiteren Verletzungen. Was die Hypothese für die Ermittler natürlich stützt, dass das Opfer überrascht worden sein muss. Also da es sich ja überhaupt nicht dagegen gewehrt hatte, auch diesen Angriff vielleicht auch gar nicht so hat kommen sehen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt schon mal für eine spätere Anklage. Denn dann fragt man sich natürlich, was war das hier? War das Mord, Totschlag? Und jetzt könnte natürlich das Mordmerkmal der Heimtücke in Frage kommen, also dass hier jemand arg und wehrlos war, dass er damit nicht gerechnet hat, dass er überrascht wurde und somit hier auf einmal ein Mord im Raum steht.
Das nehmen wir mal mit bei unserer weiteren Arbeit. Es gibt hier viele Ermittlungsarbeiten, die parallel verlaufen, in diesem Fall auch am ersten Tag direkt zusammen. Diese Erkenntnisse aus der Rechtsmedizin werden abgeglichen mit denen, die der Schusswaffenexperte uns geliefert hat, auch der 3D-Laserscanner. Alles passiert am 15. Februar 2021. Und während der Tatort auch noch weiter untersucht wird, machen sich die Kollegen im Polizeipräsidium in Fulda daran, zum Beispiel das Handy des Tatopfers auszuwerten. Es werden Zeugen angehört und dabei macht der Bruder des Toten eine bemerkenswerte Aussage. Das erzählt der leitende Ermittler in diesem Fall, Christoph Seibert.
Einer der Brüder des Verstorbenen hatte sich ein Herz gefasst und auch mögliche Konfliktpunkte im Leben seines nun verstorbenen Bruders geschildert und uns beschrieben. Das war eine Konfliktsituation mit einer Person, die ebenfalls wie er 2015, 2016 aus Syrien hier nach Deutschland gekommen ist. Diese beiden Personen wurden wie Brüder beschrieben. Sie seien aus einem gleichen Dorf gekommen, hätten die Flucht hier nach Deutschland angetreten, hätten hier Heimat gefunden. Und dieser Mann sei ebenfalls Familienvater, ebenfalls 5 Kinder. Man habe Wochenendunternehmungen zusammen gemacht und es sei alles sehr harmonisch gewesen. Allerdings beschrieb uns der Bruder des Opfers, dass es vor etwa gut einem Jahr vor der Tat zu einem Bruch gekommen sei. Der Mann aus Dorsten behauptete, dein Bruder hat meine Frau angefasst und er hat ihr nachgestellt, um letztlich eine Liebesbeziehung aufzubauen. Unser Zeuge hier sagte, das kann nicht sein, du musst dich täuschen. Woraufhin der Mann aus Dorsten sagte, nein, ich habe dafür sogar Beweise. Ich habe es über eine Kamera gesehen, die in einer Küchenlampe im Wohnhaus des Mannes aus Dorsten durch ihn selbst versteckt worden sei. Wir hatten, nachdem wir das hörten, was der Bruder uns dort berichtete, schon eine Möglichkeit gesehen, dass wir sagen, das könnte jemanden veranlasst haben, ihm hier nach dem Leben zu trachten und ihm auch das Leben zu nehmen.
Hier gerät nun jemand unter Verdacht, der in Nordrhein-Westfalen lebt, in der Stadt Dorsten wohnt. Das ist nördlich von Essen und es ist etwa 4 Stunden mit dem Auto von Fulda entfernt. Und die beiden, die kennen sich aus ihrer Heimat in Syrien, sagt der Ermittler. Sie seien wie Brüder gewesen, so erklärt es einer der leiblichen Brüder des Opfers in der Vernehmung. Und dann gibt es da diesen Konflikt, den er beschreibt, womit sich ja auch die Frage stellt, ist Eifersucht ein Motiv? Macht sich dieser Mann vielleicht damit nun verdächtig?
Zuerst einmal nicht so wirklich, weil der Verdacht, der hier geäußert wird vom Bruder des Opfers, der ist erstmal ja sehr vage und tatsächlich sei der auch ein Jahr zuvor passiert. Also es ergibt sich jetzt erstmal nicht so ganz so die Dringlichkeit, warum da jetzt jemand an diesem Rosenmontag nach Fulda gefahren sein soll, um da jetzt ihn deswegen umzubringen. Also das bleibt erstmal alles so ein bisschen vage und erstmal ja eine Spur, aber ob es wirklich die heiße ist, das hatten die Ermittler uns eher so ein bisschen verneint. Sie hatten nochmal erzählt, dass das Opfer und der Mann aus Dorsten, der Mohammed H. heißt, 2015 gemeinsam aus Syrien über die Türkei nach Deutschland geflohen sind. Das Opfer hatte sich dann in Fulda mit seiner Familie hier angesiedelt und Mohammed H. ist mit seiner Familie, die auch aus einer Ehefrau und 5 Kindern besteht, in Dorsten dann heimisch geworden. Genau. Beide wurden uns beschrieben, dass sie eine enge Freundschaft haben. Vor allem auch die Familien hätten sich viel besucht, also waren hier echt viel im Kontakt. Und dass es ja diese vermeintliche Affäre gegeben haben könnte zwischen dem Opfer und der Frau von Mohammed H.
Was unternimmt Mohammed H., um das zu überprüfen, ob da wirklich was dran ist? Das ist ja erstmal nur ein Verdacht von ihm.
Richtig, genau. Also der Bruder des Opfers hat der Polizei an diesem Abend des Tattages hier noch ausgesagt, dass Mohammed H. eine Kamera installiert hätte in der Küche, um ja, das zu überprüfen, um seine Frau zu kontrollieren, ob da wirklich was sei zwischen den beiden. Also das hätte er ihm berichtet, genau.
Wie gehen die Ermittler, die Polizei nun vor? Was machen sie mit dem Mann, der nun möglicherweise ein Motiv haben könnte?
Sie nehmen das natürlich jetzt ernst, weil das wäre tatsächlich ja ein Motiv hier aus einer Eifersucht heraus. Und deswegen schauen sie sich den Mann natürlich genauer an. Sie beginnen an dem Abend noch mit Überwachungsmaßnahmen, also gucken, wo könnte der Mann sich jetzt aufhalten, und finden tatsächlich auch heraus, er ist es in Dorsten. Man muss sich das so vorstellen, da hat sich jetzt in der Zwischenzeit im Polizeipräsidium in Osthessen haben sich die ganzen Ermittler, die Staatsanwältin etc. alle zusammengefunden, eine AG, eine Arbeitsgemeinschaft hier gegründet, in der sie jetzt an diesem Fall arbeiten, arbeitsteilig. Und da stellt man sich jetzt die Frage, okay, was erhoffen wir uns jetzt draus, wenn wir ihn weiter jetzt lokalisieren oder wenn wir ihn jetzt hier vielleicht auch abhören, wenn er jetzt wirklich als Einzeltäter hier agiert hat, also aus dieser Eifersucht heraus, naja, dann wird er jetzt bestimmt nicht mit einem noch groß über die Tat reden. Ne? Also lohnt es sich hier abzuwarten, und es war dann so ein Abwägungsprozess, dass man sich entschieden hatte, wenn er jetzt wirklich noch diese Tatwaffe bei sich hat, die natürlich ein enorm wichtiges Beweismittel in einem späteren Prozess wäre, oder andere Tatspuren, dann wäre es natürlich extrem wichtig, ihn möglichst schnell festzunehmen. Und deswegen entschließt man sich dann noch an diesem Abend, einen Haftbefehl hier zu erwirken, den sie auch bekommen, und dann auch den Mann noch versuchen, an diesem Abend festzunehmen. Und tatsächlich wird das dann auch organisiert, in diesem Fall mit einem SEK, die sich dann auf den Weg zur Wohnanschrift hier in Dorsten machen. Aber so haben es uns die Ermittler beschrieben, 5 Minuten bevor sie eintreffen an der Wohnanschrift, sehen sie in ihren Überwachungsmaßnahmen, dass Mohammed H. sich gerade wieder wegbewegt. Also bevor sich das SEK hier sortieren konnte, bewegt er sich wieder weg. Sie können das nicht so genau einschätzen, wohin, mit was etc. Und deswegen entschließen sie sich, diese Festnahme an diesem Tag erstmal abzubrechen.
Das ist also zu heikel an diesem Tag, dass sie dazu greifen, weil das ja vielleicht auch in der Öffentlichkeit sein könnte.
Das zum einen, und das war einfach zu viele Variablen, so wurde es uns dann beschrieben, so dass man sich gesagt hat, okay, wir warten jetzt erstmal ab. In der Nacht kam es dann wieder zu einem Stillstand von dem Tatverdächtigen, und am nächsten Tag konnte man ihn dann in seinem Fahrzeug festnehmen.
An der A31, das ist die Autobahn in NRW, da versuchen sie ihn erstmal auf einem Rastplatz zu stoppen, funktioniert aber erstmal so nicht, erklärt uns der Ermittler Christoph Seibert.
Beamte des SEK hatten zunächst dort nicht zugreifen können, weil entsprechend viele Unbeteiligte auf der Autobahn ebenfalls noch vor Ort waren, und man hat sich dann dazu entschieden, das Fahrzeug auf der Abfahrt zu rammen und den Tatverdächtigen festzunehmen. Die Festnahme ist, soweit uns das geschildert wurde, auch widerstandslos erfolgt. Bei der Festnahme und auch bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges sind leider weder eine Schusswaffe noch Patronenhülsen aufgefunden worden. Aber relativ zügig wurde uns von Nordrhein-Westfalen gemeldet, dass der Tatverdächtige eine hellbraune Ledergeldbörse und auch die einzige zum Konto existierende EC-Karte einstecken hatte.
Bevor wir gleich über diese EC-Karte, die Geldkarte, sprechen, das ging jetzt gerade enorm schnell. Wir wollen mal diesen Zugriff an der Autobahn noch genauer beleuchten. Eine vermutlich aufsehenerregende Aktion. Dieses Fahrzeug des Tatverdächtigen wird in der Autobahnabfahrt gerammt. Warum entscheiden sich die Beamten dazu?
Das ist eine gute Frage, die ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten kann. Das war wahrscheinlich dann ein Festnahmeszenario bei einem Tatverdächtigen mit einer scharfen Schusswaffe, die das SEK dann hier wohl so unternimmt, so meine Interpretation. Auch überhaupt ein SEK kann man sich natürlich fragen, okay, da ist jetzt ein Mann, da gibt es einen Verdacht, dann rückt direkt das SEK an. Tatsächlich, da es ja hier um den Fall und eine scharfe Schusswaffe geht, ist das dann mehr oder weniger Standard, dass hier dann dieses Spezialeinsatzkommando kommt, weil es natürlich hier auch sehr schnell gefährlich werden kann. Man weiß ja nicht, mit wem hat man es hier zu tun. Und vielleicht deswegen hier auch so eine, ja, für uns jetzt verhältnismäßig rabiater Zugriff.
Dieses SEK hat eben auch ein ganz klares Ziel, diesen Menschen festzunehmen, und da passieren vielleicht auch Dinge, wenn wir da nicht dabei sind, wir können das beide nicht sagen, die vielleicht unvorhersehende Situationen bringen, und da muss man dann schnell reagieren. So haben das die Beamten hier gemacht und der Verdächtige ist festgenommen worden. Eine mögliche Tatwaffe hat Muhammad nicht dabei, aber diese EC-Karte hat die Polizei gefunden. Inwiefern bringt das die Ermittler weiter?
Ja, tatsächlich bringt die EC-Karte die Ermittler auf neue Ermittlungsansätze wieder. Denn sie können feststellen, nachdem sie die Kontobewegung dieser EC-Karte überprüft haben, dass von diesem Konto Geld abgehoben wurde. Und zwar knapp 500 Euro. Und das viel Spannendere, die Abhebung erfolgte am Tag der Tat nur etwa 12 Kilometer Luftlinie entfernt vom Tatort in Fulda, und zwar in dem Ort Neuhof.
Kann man denn sehen, also es wird ja meistens auch Video überwacht, wenn wir Geld abheben, wer diese Karte da benutzt hat? Also gibt es davon Videoaufnahmen vom Automaten?
Ja, das ist natürlich enorm wichtig hier für die Ermittler jetzt gewesen, weil diese Bargeldabhebung an sich beweist natürlich jetzt noch nicht, dass Mohammed H. auch diese Bargeldabhebung ausgeführt hat. Zur Einordnung, wir sind hier im Februar 2021, also noch mitten in der Corona-Pandemie, sogar so weit, das sieht man auch in unserem Film, dass selbst draußen noch FFP2-Masken hier von allen Ermittlern am Tatort getragen wurden zum Beispiel. Also das ist omnipräsent hier das Thema. Und so findet man dann auch bei der Suche nach den Überwachungskamerabildern der Bank und des Bankautomaten von dieser Geldabhebung, findet man dann auch einen Mann mit entsprechender Maske im Gesicht.
Das erschwert aber natürlich die Identifizierung.
Richtig, genau. Aber trotzdem sind sie sich recht sicher, anhand der Augenpartie, Stirnpartie sehen zu können, das müsste doch eigentlich hier unser Verdächtiger sein. Und auch die Kleidung, die Körperhaltung etc., daraus können sie schon für sich schließen, hier könnten wir richtig liegen.
Wir haben jetzt also den Haftbefehl, der ja auch schon erlassen worden ist, damit die SEK-Beamten ihn festnehmen konnten. Kommt er jetzt auch in Untersuchungshaft?
Genau, das ist jetzt natürlich die große Frage. Ansonsten müsste man ihn wieder gehen lassen, wenn man jetzt keine Beweise, zwingenden Beweise hätte, die rechtfertigen, dass man jetzt einen Mann quasi in Untersuchungshaft nimmt, was ja ein extremer Einschnitt ist in seine Freiheitsrechte. Deswegen wird Mohammed H. dann am nächsten Tag bei dem Haftrichter hier in Fulda im Amtsgericht vorgeführt. Und tatsächlich reichen dem Haftrichter zum einen die Aussage des Bruders, also das mögliche Motiv der Eifersucht, die Geldabhebung sowie die Überwachungskamerabilder, auf denen man ihn erkennen kann, laut den Ermittlern, reichen dann am Ende aus, dass der Haftrichter hier die U-Haft anordnet für Mohammed H.
Auch wenn die Untersuchungshaft jetzt angeordnet ist, ist die Ermittlungsarbeit natürlich noch nicht vorbei. Ganz besonders wird nun das Handy von Mohammed H. überprüft. Monika Köhler bekommt da einen Einblick, wie sich der Tatverdächtige zu seinem persönlichen Umfeld verhält. Und sie erzählt uns, dass es hier Anhaltspunkte zum möglichen Motiv gibt.
Man konnte anhand von Chats oder Nachrichtenverläufen feststellen, wie er so geantwortet hat, wie er sich verhalten hat, wie vielleicht auch sein Charakter war. Da wurde ganz klar seine kontrollierende Art. Er hat Familienmitgliedern gegenüber geschrieben, dass sie niemandem mehr vertrauen dürfen, dass ihn die Menschen, die ihm am wichtigsten waren, dass die ihn verraten haben und dass alles Schuld seiner Frau sei. Er hat ihr versucht, Sachen zu verbieten oder auch vorzuschreiben, was sie jetzt zu tun oder zu lassen hat. Die Frau hat aber versucht, dass er sich ändert. Und er hat aber auch ganz klar auch geschrieben, du hast dich unrein gemacht, und er ist davon ausgegangen, dass die Frau ihm fremdgegangen ist. Für ihn ist da ganz klar dieses Motiv einfach rausgekommen. Ganz egal, ob das der Wahrheit entsprochen hat oder nicht, aber für ihn war das seine Wahrheit.
Also da gibt es diese klare Überzeugung des Verdächtigen, hören wir. Die Ermittlerin erklärt uns auch, ich finde, durch diese Wortwahl schon allein, da gibt es ein Machtgefälle innerhalb der Beziehung zu seiner Frau. Wie verhält sich nun der Festgenommene gegenüber der Polizei? Macht er da eine Aussage?
Nein, die verweigert er und sagt auch zu diesem Vorwurf oder auch zu diesem Verdacht der Eifersucht äußert er sich überhaupt nicht. So wurde es uns mitgeteilt. Genau, aber diese Auswertung seines Handys und der darauf befindlichen Chats, wie uns die Frau Köhler sie gerade berichtet hatte, geben dann doch schon Hinweise darauf, dass der Bruder des Opfers mit seinem Verdacht recht haben könnte, dass hier Mohammed H. ein Verhältnis zwischen seiner Frau und dem Opfer vermutet hat. Also das kristallisiert sich hier immer mehr als ein mögliches Tatmotiv heraus.
Die Tatwaffe ist ja auch nicht gefunden worden bei der Festnahme. Dafür wird dann gleich aber die Wohnung durchsucht. Das vertiefen wir gleich noch genauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Was bekommen die Ermittler denn auf die Schnelle noch heraus zum Tatverdächtigen?
Die Oberstaatsanwältin, die Zuständige in dem Fall, Christine Seebahn, hatte uns hier berichtet, dass sie sich dann auch entsprechend in den Akten über Mohammed H. quasi informiert hat und konnte herausfinden, dass er zum Zeitpunkt der Festnahme keiner geregelten Tätigkeit nachging, hat in der Vergangenheit immer wieder verschiedene Anstellungen, hat sie aber auch immer wieder verloren, sei da wohl auch zu Differenzen mit vorgesetzten Personen gekommen, so hatte sie uns das berichtet. Und ja, dass er jetzt finanziell nicht sonderlich gut dagestanden haben soll, so berichtete sie das. Und insgesamt ja, soll das Familienbild ja ganz anders geprägt gewesen sein als das der betroffenen Familie hier in Fulda.
Mehr Details zum Beschuldigten erzählt uns die Frau, die vor Gericht die wichtige Rolle spielt, wenn es um die Anklage geht. Die bereitet sie nämlich vor, die Oberstaatsanwältin in Fulda, Dr. Christine Seebahn.
Der Beschuldigte hatte genauso wie das Tatopfer 5 Kinder, wohnte eben in Dorsten, hat aber im Gegensatz zum Tatopfer sich nicht so gut in Deutschland integrieren können. Er hat mehrere Jobs gehabt, mal als Lagerhelfer, mal als Küchenhelfer, hat dann auch mal einen Kiosk selber betrieben, hat aber immer mal wieder gewechselt. Es gab eine Voreintragung, ich glaube aus dem Jahr 2020, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Da gab es eine Geldstrafe. Man hat schon gesehen, wenn man die Urteilsgründe gelesen hat, dass er eine relativ aufbrausende Persönlichkeit zu haben schien.
Also wir bekommen ein genaueres Bild von ihm, diesem Tatverdächtigen. Dem scheint auch ein sehr hierarchischer Familienvater zu sein.
Das wurde uns auch hier von den Ermittlern und von der Oberstaatsanwältin, die wir gerade gehört haben, so berichtet, dass er insbesondere seine Töchter eher habe davon abhalten wollen, großartig Kontakte außerhalb der Familie zu haben. Also bei der Wohnungsdurchsuchung wurde zum Beispiel das Handy der ältesten Tochter versteckt unter einer Deckenplatte in der Wohnung gefunden. Also diese ganze Wohnung war relativ groß und die Decke war quasi abgehängt und mit Dämmwolle versehen und da war dieses Handy drin versteckt. Also das ist ja auch schon sehr ungewöhnlich. Genauso wurde da dann auch noch ein Pfefferspray, ein Elektroschocker gefunden. Also alles Dinge, die ja schon eher seltsam sind, vor allem auch, wenn man sie auch noch versteckt.
Und auch die Kamera, von der schon die Rede war, ist die tatsächlich in der Küche?
Ja, das hat die Ermittler natürlich sehr interessiert, ob es diese Kamera wirklich gibt, von der der Bruder des Opfers erzählt hatte. Und sie haben dann diese Küchenlampe abgenommen. Das war so eine flach montierte an der Decke direkt. Und tatsächlich in dieser Küchenlampe war eine Kamera verbaut, die da drin noch verklebt war. Leider allerdings war das keine Kamera, die eine Aufzeichnung macht, sondern die einfach nur ein Live-Signal an ein Smartphone geschickt hatte. Und somit konnte man zwar sehen, ja, diese Kamera gibt es wohl, also sagt ja auch schon etwas über einen aus, wenn man eine Kamera in der Küche versteckt seiner Familie, aber ja, man konnte kein Material dazu sichern, das wurde nirgendwo aufgezeichnet. Genau. Und aber auch diese Tatwaffe, auch die konnte nicht gefunden werden, weil das war natürlich die ganz große Hoffnung jetzt, die hier in dieser Wohnung zu finden.
Es geht ja nun darum, die Anklage vorzubereiten. Was gibt es denn für konkrete Beweise, die die Ermittler da jetzt in der Hand haben?
Bisher haben wir einmal den geäußerten Verdacht des Bruders des Opfers. Wir haben diese Geldabhebung in Fulda. Wir haben die Videoüberwachungsaufnahmen aus dieser Bank in der Nähe von Fulda. Und jetzt suchen die Ermittler natürlich noch in der Wohnung weiter und da entdecken sie an der Garderobe eine Jacke hängen. Und diese Jacke kommt ihnen bekannt vor, denn genau diese Jacke hatte der Mann an, der am Tag nach der Tat in Fulda, in der Nähe des Tatorts, in Neuhof, das Geld abgehoben hatte. Und das ist jetzt natürlich super interessant, weil hier erhoffen sie sich jetzt natürlich Spuren dran zu finden, wie zum Beispiel Schmauchspuren.
Wie man das untersucht im Hessischen Landeskriminalamt, das können Sie sich ansehen, liebe Hörerinnen und Hörer, in ARD Crime Time, auf den Spuren einer tödlichen Eifersucht. Sandra Niesing vom LKA Wiesbaden erklärt dort genau, was Schmauchspuren überhaupt sind.
Wenn man jetzt einen Schuss abgibt, gibt es ein heißes Reaktionsgemisch und es bilden sich kleine runde Partikel, bei denen wir die Partikel, die Blei, Barium und Antimon enthalten, als charakteristische Schmauchpartikel bezeichnen, da diese nicht einfach in der Umwelt zu finden sind. Das heißt, wenn wir derartige Partikel finden, gehen wir davon aus, dass sie irgendwie aus einem Schussereignis stammen.
Wir begleiten die Ermittler weiter dabei, wie sie jeden Schritt des mutmaßlichen Täters rekonstruieren. Es gibt diesen Haftbefehl gegen Muhammad H. Er ist, oder besser gesagt war, ein enger Freund des Opfers, so der Ermittlungsstand. Es wird nun wegen Mordes gegen ihn ermittelt. Für die Oberstaatsanwältin Dr. Christine Seebahn eindeutig durch die Erkenntnisse der Rechtsmedizin und durch die Art und Weise, wie das Opfer aufgefunden worden ist.
Wegen des Mordmerkmals der Heimtücke, die er voraussetzt, das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindseliger Willensrichtung. Und wenn natürlich das Opfer angeschnallt in einem PKW sitzt und an die Arbeit fahren möchte, dann ist er arglos. Er hat nicht mit einem Angriff in dem Moment gerechnet. Und durch das Angeschnalltsein und im PKW sitzen ist er natürlich auch wehrlos, sodass sich da die Heimtücke aufdrängte von Anfang an.
Für die Anklage ist jetzt aber auch wichtig, wie die Tat konkret abgelaufen ist. Also fraglich ist, wie der Tatverdächtige von seiner Wohnung in NRW, in Dorsten, nach Hessen, nach Fulda an diesen Tatort gekommen ist. Und wie hat er eigentlich diesen Weg dann wieder zurückbewältigt? Am 15. Februar ist er ja bei der Überwachung der Ermittler wieder zu Hause verortet worden. Ich vermute mal, er hat ein Auto benutzt.
Ja, er hat ein Auto benutzt, aber er hat nicht das Auto benutzt, das dafür geplant war aus seiner Sicht. Denn hier kommen die Ermittler auf eine ganz, ganz interessante Spur. Nämlich neben den Chats, die sie auf dem Handy von Muhammad H. ausgewertet haben, finden sie auch Fotos. Und zwar finden sie Fotos von einem silbernen Ford Focus, den er vorbereitet hatte für eine Anzeige im Internet zum Verkauf. Also dort waren nach Bilder zu finden, nach einer Waschstraße, von allen Seiten fotografiert. Der Kilometerstand wurde fotografiert. Also ganz klar eine Vorbereitung hier für einen Verkauf. Hatte sogar auch schon ein Verkaufsschild. 1200 Euro sollte der Ford Focus kosten. Und jetzt waren die Ermittler so ein bisschen ratlos erstmal. Sie dachten, was ist das für ein Auto? Also sie kannten das nicht. Sie wussten nicht, was es damit auf sich hat. Und haben sich dann mal informiert und haben zum Beispiel mit dem Schwager des Tatverdächtigen gesprochen und der hat ihnen den Hinweis gegeben, dass dieses Auto in Nordrhein-Westfalen stehen könnte, nämlich dass Muhammad H. dieses Auto hier verkaufen wollte. Und bei weiteren Ermittlungen haben sie dann tatsächlich herausgefunden, dass Muhammad H. einen Autohof hier in Nordrhein-Westfalen angerufen hatte und gesagt hatte, ich habe hier ein Auto in Fulda stehen, das springt nicht mehr an, bitte schleppt mir das doch bitte hierher nach Nordrhein-Westfalen. Und der Autohof hatte tatsächlich auch noch die Adresse, wo das abgeholt werden konnte. Und dieser Parkplatz in Fulda ist nur 900 Meter Luftlinie von dem Tatort hier entfernt, wo Abdulaziz Day erschossen wurde.
Also hier die Vermutung, dass dieses Auto benutzt wurde, um zum Tatort hinzukommen. Das ist inzwischen abgeschleppt worden. Der PKW wird sichergestellt von den Ermittlern und die Kriminalpolizei schaut sich dieses Auto dann genauer an. Es hat falsche Kennzeichen, ist auch nicht zugelassen und auch der Kilometerstand wird abgeglichen. Das macht der Ermittler Markus Hofmann. Er vergleicht den Kilometerstand mit dem Foto aus der Verkaufsanzeige.
Bei der Sicherstellung des Fahrzeugs haben wir diesen Kilometerstand abgelesen und da gab es eine Differenz von 326 Kilometer. Und das ist genau diese Differenz, Fahrstrecke Dorsten nach Fulda. Wir haben dann umfangreiche Ermittlungen angestellt zu diesem Fahrzeug, weil wir uns ja natürlich die Frage gestellt haben, warum ist der Tatverdächtige von Fulda nicht mehr mit diesem Fahrzeug zurückgefahren. Wir konnten die letzte Besitzerin in Erfahrung bringen und die hat uns mitgeteilt, dass dieses Fahrzeug einen technischen Defekt hatte. Wir haben dann das Fahrzeug auslesen lassen und haben dann festgestellt, dass es einen Hinweis gab auf niedriger Batteriestand. In der Tatnacht waren ja sehr niedrige Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Eine unserer Hypothesen war, dass die Batterie sehr schwach war und das an dem Morgen nicht ausgereicht hat, um dieses Fahrzeug zu starten.
Das durchkreuzt jetzt komplett die Pläne. Das vermeintliche Fluchtfahrzeug, dieser Ford Focus, springt nicht mehr an. Es ist zu kalt offenbar, die Batterie versagt. Deshalb, wie ist der Tatverdächtige denn dann weggekommen aus Fulda bis nach Dorsten?
Ja, das ist die eine große Frage. Und die andere große Frage ist aber noch, wie ist er überhaupt auch von Fulda nach Neuhof gekommen. Das ist ja auch immerhin 12 bis 14 Kilometer Luftlinie entfernt.
Da hat er das Geld abgehoben.
Und hier werden auch noch Kameras ausgewertet, zum Beispiel von Tankstellen. Und dort wird er auch gesehen, wie er am Morgen nach dieser Tat durch Neuhof läuft.
Das ist wirklich jetzt eine kleinteilige Arbeit, die die Polizei da macht. Sie ist erfolgreich, kommt noch ein Stück weiter. Das berichtet uns der leitende Ermittler, Christoph Seibert.
Eine Kollegin hat dann das glückliche Händchen gehabt und einen Taxiunternehmer gefunden, aus Neuhof, der dort sogar ansässig ist und uns davon berichtete, ja, am Rosenmontag am Vormittag habe ich einen Anruf aus einer Apotheke bekommen. Dort würde ein Kunde stehen, der um ein Taxi gebeten habe und ich habe diesen Mann bis nach Remscheid gefahren. Der Taxifahrer hatte sich bei dieser avisierten langen Fahrt nicht auf einen Handel eingelassen, dass er am Ende der Fahrt bezahlt wird und hat das Fahrtgeld in Vorkasse verlangt, sodass der Tatverdächtige in der Not war, in Neuhof Bargeld abheben zu müssen.
Also noch ein Puzzleteil, diese Taxifahrt von Neuhof nach Remscheid, das liegt auch im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, ist jetzt aber noch rund 80 Kilometer entfernt von Dorsten, wo er ja dann verortet wird. Ist das jetzt tatsächlich unser Tatverdächtiger, der hier in diesem Taxi mitgenommen wird?
Dazu vernehmen natürlich die Ermittler den Taxifahrer, der diesen Mann an diesem Tag gefahren hat. Und sie zeigen ihm ein Bild von Mohamed H. Und tatsächlich kann der Taxifahrer sagen, ja, das ist der Mann, den ich gefahren habe. Denn er hatte nach wohl einiger Zeit bei dieser langen Fahrt seinen Mundschutz abgenommen im Taxi. Und somit konnte er ihn dann auch wiedererkennen. Und man konnte dann auch herausfinden, dass in Remscheid außerdem der Schwager des Tatverdächtigen wohnt. Also hat er hier auch einen Bezug zu gehabt.
Wir haben jetzt schon einiges gesammelt, um diesen Fall zu lösen. Aber es gibt ja noch einige Lücken bei dem Fluchtweg des Täters nämlich. Den wollen wir auch nachvollziehen. Zum Beispiel der Weg von Fulda nach Neuhof. Diese rund 12 Kilometer sollen es sein. Auch die Tatwaffe, die ist immer noch nicht gefunden worden, könnte ja auf diesem Weg zu finden sein. Bei dieser Arbeit sind dann mehrere Suchhunde eingesetzt worden, die bei der Aufklärung dieses Falls auch besonders geholfen haben. Einer der Hundeführer ist Polizeioberkommissar Thilo Pirzer vom Präsidium Mittelfranken in Nürnberg. Er ist zuständig für die Ausbildung von Personensuchhunden im Norden Bayerns. Und Pirzer ist mit seinem Diensthund Danny zum Einsatz gerufen.
Wir haben hier keinen Dualhund, wie es eigentlich bei der Polizei üblich ist, dass er mehrere Aufgaben hat, sondern diese Hunde haben reine Aufgabe, Personen zu suchen. Und deswegen muss der Hund nicht großartig motiviert werden. Der weiß schon, wenn er sein Geschirr bekommt und ich mit der Leine vor ihm stehe, dass jetzt irgendwas von ihm abverlangt wird. Und das ganze Ritual wird dann noch mit der Eingabe des Geruchsträgers verstärkt. Und dann beginnt er eigentlich schon seine Arbeit. Und diese Hunde, die wir da eigentlich haben, sind ja Jagdhunde und sind kynologisch darauf aus, immer suchen zu wollen. Wichtig ist es jetzt eigentlich nur, den Hund zu sagen, was sie jetzt hier suchen sollen. Und das gelingt uns eigentlich relativ gut und oft.
Wie dieser Einsatz gleich abläuft, beschreibt er noch genauer. Thilo Pirzer sagt, das sind Jagdhunde. Was für eine Rasse ist dieser Hund, den er hat?
Genau, im vorliegenden Fall, der hier zum Einsatz kam, ist das ein sogenannter Black and Tan Coonhound. Also das ist ein recht großer, fast hüfthoher Hund mit kurzem dunklem Fell, eher kräftig, hohen Beinen und hat sehr lange Schlapperohren.
Genau. Sieht eigentlich ganz nett aus.
Ja, war auch Blick. Tatsächlich vor Ort. Also wirklich, ich hatte mir da jetzt irgendwie so einen angsteinflößenden Polizeihund vorgestellt, aber ganz im Gegenteil. Also der hat einen sehr liebenswürdigen Eindruck gemacht und ja, man hat ihm einfach angemerkt, der will suchen. Also der ist aus dem Auto rausgekommen und hat sofort geschnüffelt und ob es jetzt die Katze im Vorgarten war oder was auch immer. Also da hat man richtig gemerkt, der will jetzt hier arbeiten, der will was suchen, der will was finden, genau.
Haben die nur ein Dienstverhältnis, die beide, oder sind die auch privat zusammen unterwegs?
Ja, tatsächlich wohnt Danny auch bei ihm. Danny ist mittlerweile schon im Ruhestand, er ist zwischenzeitlich 11 Jahre alt, verbringt jetzt quasi noch sein restliches Leben bei ihm. Also das ist ja typisch, dass Hundeführer der Polizei auch diese Hunde mit in ihrer Familie mit dabei haben, dass sie wirklich auch Teil der Familie sind.
Man hört in diesem Zusammenhang auch immer den Begriff Man-Trailer. Ist das die korrekte Bezeichnung für diese Hunde?
Ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen diese amerikanische Bezeichnung, die man so kennt, womit auch jeder sofort eine Assoziation hat und weiß, was damit gemeint ist. Also hier konkret bei der bayerischen Polizei gibt es den Begriff der Personensuchhunde. In anderen Bundesländern heißt es dann Personenspürhunde. Also es kommt am Ende mehr oder weniger alles auf dasselbe hinaus. Also es geht darum, dass Hunde anhand von einer Geruchsprobe von einem Menschen dessen Spur versuchen nachzuvollziehen.
O'Denny ist speziell auf die Suche nach Personen trainiert. Thilo Pirzer beginnt nun mit der Arbeit.
Zuerst verschafft man sich am Tatort einen Überblick, wo die Tat zunächst stattgefunden hat. Und dann muss man sich ein bisschen in die Rolle des Täters begeben, dass man diese Abläufe, diese Bewegungsabläufe von ihm vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Wo hat er gestanden? Dann muss ich den Ort anschauen, ob es irgendwelche Gefahrenquellen für den Hund gibt, sei es Scherben oder Nägel oder sonstige Sachen, die auch den Hund in seiner Arbeit dann beeinflussen können. Dann wird der Hund in sein Geschirr aus dem Auto rausgeholt. Man zeigt ihm kurz, wo er sich befindet. Dann bekommt er die lange Leine um, wird dann entsprechend eingehängt. Dann präsentiere ich dem Hund den Geruchsträger, in dem Fall die Socke. Und danach darf der Hund die Spur ausarbeiten, wie er möchte. Dann ist er der Führer im Ring quasi. Und diese Socken sind eigentlich ein sehr guter Referenzgegenstand, weil sie körpernah getragen werden. Das heißt, sie haben unmittelbaren Kontakt mit der Haut und weisen da für den Hund auch eine gute Geruchsprobe auf, um diesen Geruch auch, wir sagen immer, matchen zu können. Das heißt, ich gebe dem Hund eine Geruchsprobe und jetzt soll er eher am Tatort oder an dieser Örtlichkeit einen wegführenden Geruch dazu auffinden.
Die Socke stammt vom Tatverdächtigen, wurde ihm in der JVA, in der Justizvollzugsanstalt, ausgezogen. Das ist nun der Ausgangspunkt und dann sucht der Hund ausgehend vom Tatort nach diesem Geruch in der Umgebung?
Tatsächlich, so hat es uns der Herr Pirzer beschrieben, also dass hier Danny erstmal sich in diesem Wohngebiet orientiert hat. Also da muss man sich ja vorstellen, da sind ja unfassbar viele Gerüche. Daraus kann er dann diesen Geruch dieser Socke, also nicht der Socke, sondern des Tatverdächtigen quasi herauskristallisieren und hat dann seinen Hundeführer quasi an einer Hauptstraße entlang durch dieses Wohngebiet herausgeführt, bis ungefähr 900 Meter entfernt zu einem Parkplatz. Wir erinnern uns, genau an diesem Parkplatz hatte der Tatverdächtige den Ford Focus abgestellt, der nicht angesprungen war und den er verkaufen wollte im Internet. Das ist schon mal jetzt natürlich super interessant für die Ermittler, dass dieser Hund genau diesen Weg nachzeichnet. Der Hund geht dann von diesem Parkplatz auch noch weiter, nämlich noch ungefähr 5 bis 6 Kilometer über Felder, über Wiesen bis zu einem Tümpel an einem Waldstück. Und hier ist es natürlich jetzt sehr interessant, denn ja, die Ermittler sind natürlich immer noch auf der Suche nach dem vermeintlich wichtigsten Beweismittel in diesem Fall, nämlich der Tatwaffe. Und jetzt kommt so ein bisschen die Idee, könnte vielleicht der Hund jetzt hier in diesem Tümpel diese Tatwaffe vermuten, weil die Waffe wurde nicht gefunden bei Mohamed H. Sprich, man muss davon ausgehen, dass er sich von ihr irgendwie getrennt hatte auf diesem Weg der Flucht nach der Tat. Blieb aber leider dann ohne Ergebnis. Der Hund verlässt diesen Wald nach 3-4 Kilometer und kommt tatsächlich in Neuhof raus und geht zu einer Apotheke. Und Danny geht auch in diese Apotheke rein. Und was Thilo Pirzer zu diesem Moment nicht weiß, ist, dass diese Apotheker die Ermittler ja schon längst auf dem Schirm hatten. Denn aus genau dieser Apotheke hatte Mohamed H. das Taxi gerufen.
Hat denn der Hundeführer vorab diese Informationen gehabt, also wo das Auto, das ja nicht mehr angesprungen ist, gestanden hat und auch wo die Apotheke ist? Sind das Informationen, die es vorab gibt vor diesem Einsatz?
Das hat uns der Herr Pirzer beschrieben, dass er diese Informationen nicht bekommt und vor allem auch gar nicht will, weil er ganz klar sagt, er will den Hund arbeiten lassen und er möchte ja nicht dem Hund vorgeben, wo er hat hinzulaufen. Und deswegen will er eigentlich so wenig Informationen wie möglich nur haben, so auch in diesem Fall. Und er ist da auch, ja, so hat er uns das beschrieben, ja, relativ ergebnisoffen. Also wenn sein Hund jetzt in die andere Richtung gelaufen wäre, sprich keine Spur gefunden wäre, gut, dann ist das so, dann ist das das Ergebnis. Also ihm ist das sehr wichtig, hier überhaupt nicht einzugreifen, keinen Vorsprung an Wissen zu haben gegenüber seinem Hund, so dass er wirklich einfach seinem Hund nachläuft.
Gehen wir nochmal Schritt für Schritt durch, was die Ermittler jetzt daraus schließen nach diesem Hundeeinsatz. Das heißt, der Tatverdächtige Mohamed ist zu Fuß nach Neuhof gelaufen, nachdem das Auto nicht mehr angesprungen ist.
Korrekt, genau. Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen. Wir reden von der kältesten Nacht. Minus 14 Grad waren es an diesem 15. Februar. Er hat einen langen Fußweg auf sich genommen von Fulda bis nach Neuhof, also das sind über 4 Stunden zu Fuß unterwegs im Schnee, bei Eiseskälte, in der Dunkelheit. Man kann sich schlecht orientieren und ist dann morgens, die Ermittler können es recht genau sagen, mit 8.37 Uhr mit der ersten Videoaufzeichnung einer Tankstelle, dann in Neuhof eingetroffen. Also völlig absurd eigentlich, was er da für einen Weg zurückgelegt hat, bevor er sich dann von einem Taxi nach Remscheid hat fahren lassen von Neuhof aus.
Das können wir so genau rekonstruieren, auch durch den Einsatz des Suchhunds. Das ist am 22. Februar, also eine Woche nach diesem Verbrechen. Und trotzdem ist das noch möglich, so eine Spur aufzunehmen, erklärt uns der Hundeführer Thilo Pürzer.
Wir gehen davon aus, dass wir vom Körper bestimmte Alterungsprozesse abstoßen. Die können Hautzellen, das sind Schuppen, das sind Haare, das sind Gerüche von uns, das ist Schweiß, der sich irgendwo in der Umwelt ablagert oder vom Wind vom Körper weg verweht wird und irgendwo an Büschen, an Straßenkanten oder sonstigen Gelände hängen bleibt. Und es gibt ja Bakterien in der Umwelt, die auf diese Hautpartikel des Menschen quasi dann zugehen und die zersetzen. Und letztendlich soll hierbei ein Duft entstehen, das den Geruch so individuell macht, dass der Hund es unterscheiden kann zwischen verschiedenen Menschen. Und dieser Geruch verteilt sich natürlich in der Straße. Stellen Sie sich vor, der Täter läuft vielleicht vorher einmal auf und ab, dann hat er schon die erste Spur gelegt. Und dann gibt es die eigentliche Spur zur Tatausführung und dann eine wegführende Spur. Und die sind eigentlich zeitlich so dicht beieinander, dass der Hund das zunächst alles nicht unterscheiden kann. Und er befindet sich dann quasi in einer sogenannten Orientierungsphase. Also wird der Hund wahrscheinlich am Anfang erstmal gucken, okay, da rechts ist was, links ist was.
Also eine Woche später sucht er nun weiter. Liegt denn zu diesem Zeitpunkt noch Schnee oder hat sich dann die Natur auch komplett verändert?
Ja, tatsächlich. Also es wirkt wie Frühlingsabend. Anfang, so sieht man es auf den Tatortbildern, die wir hier auch dann noch von diesem Einsatz der Suchhunde haben. Die Sonne scheint, das Gras ist wieder grün, also es liegt kein Schnee mehr drauf. Wir wollten natürlich auch wissen von Herrn Pürzer, kann das überhaupt sein? Also das jetzt mit dem Schnee, waren jetzt so vor uns vom Gefühl, waren diese Spuren auch dann vielleicht weg? Und er hat es uns so erklärt, dass es so auch sein kann, dass der Schnee diese Geruchsspuren, diesen Prozess, den er uns gerade beschrieben hat, eher wie konservieren und durch das Abtauen, durch die Sonne, die rauskommt, durch die Verdunstung, diese Spuren dann eher ja, so richtig zur Geltung kommen dann wieder.
Jetzt könnte man natürlich auch anzweifeln, dass das tatsächlich möglich ist, eben erstmal nach so einem langen Zeitraum, also nach einer Woche oder generell, dass so ein Suchhund so eine Spur verfolgen kann. Ist das irgendwie überprüfbar? Ist das wissenschaftlich belegt?
Ja, das ist natürlich sehr spannend, diese ganze Frage, was Hunde riechen können, wie können sie riechen? Das ist für uns Menschen natürlich überhaupt nicht vorstellbar, weil wir noch nicht mal ansatzweise so eine Fähigkeit besitzen mit unserer Nase. Deswegen ist das wissenschaftlich nicht komplett belegbar am Ende, was die Hunde da wahrnehmen, wie sie es wahrnehmen. Es ist für uns auch einfach sehr schwer nachvollziehbar.
Und auch wenn es nicht komplett nachvollziehbar ist, hängen sich die Ermittlerinnen und Ermittler daran. An diesen Diensthund Danny und Thilo Pürzer, sind das die einzigen, die da im Einsatz sind oder gibt es noch weitere Hunde?
Also tatsächlich ist das für den Hund, so wurde es uns beschrieben, auch eine sehr, sehr anstrengende Arbeit, weil er natürlich sucht. Das fordert ihn kognitiv, das fordert seine Sinnesorgane extrem heraus. Und deswegen wird da immer nach ein paar Stunden werden die Hunde getauscht. Also hier konkret in diesem Sucheinsatz war Herr Pürzer mit zwei Hunden vor Ort plus einer Kollegin auch nochmal dann mit Hunden, wo man dann immer nach 3-4 Stunden die Hunde tauscht, ins Auto setzt, die sich erholen lässt, regenerieren lässt und so dann immer wieder die Hunde in Anführungszeichen frisch zum nächsten Einsatz wieder bringt. Und so suchen sie tatsächlich sich Stück für Stück weiter vor.
Es ist eine große Herausforderung für den Hundeführer Thilo Pürzer, die er und auch seine Kolleginnen und Kollegen vorab gar nicht so genau abschätzen können.
Die Arbeit mit unseren Hunden ist bei solchen Strecken durchaus sehr anstrengend. Ja. Wir haben auch einen Rucksack dabei, wo wir was zu trinken dabei haben für die Hunde und für uns. Und wir legen dann auch entsprechend an einer günstigen Stelle, an einer eindeutigen Stelle auch mal Pausen ein, dass der Hund sich mal wieder erholen kann, aber sie werden lachen. Diese Pause möchte der Hund meistens gar nicht, weil der Hund, wenn so in seinem Metier ist oder in seinem Tunnel ist, der ist da relativ schnell unzufrieden mit Pausen. Der möchte immer weiterarbeiten. Aber man muss ja trotzdem auch ein bisschen mit seinen Energien haushalten und da schont der Hund sich nicht. Und dann müssen wir dann irgendwann die Bremse dann setzen, dass er dann auch mal sagt, so, jetzt ist mal Schluss.
Die Ermittler gehen hier auch noch einen Schritt weiter. Die Socke von Muhammad ist nicht die einzige Geruchsprobe, die die Suchhunde bekommen. Es wird auch ein Abrieb an einem Projektil gemacht, also von dem Projektil, das dem Opfer im Kopf gesteckt hat. Und dieser Abrieb wird den Hunden vorgehalten. Was da passiert, können Sie sich ansehen in ARD Crime Time. Link dazu in unseren Shownotes. Markus, wird denn jetzt darüber die Tatwaffe mithilfe der Hunde irgendwo gefunden?
Genau, also nochmal vorneweg, warum jetzt nochmal ein Hund? Das hat uns natürlich interessiert, das haben wir die Ermittler hier gefragt. Und sie hatten es uns so erklärt, sie hatten jetzt ja mit der Socke gesucht, die Spur ihres Tatverdächtigen. Aber jetzt war für sie natürlich jetzt die Frage, das klingt jetzt erstmal für einen Laien irgendwie völlig offensichtlich, ist das denn auch der Täter? Und deswegen hatten Sie sich gefragt, haben wir denn eigentlich auch etwas, was vom Täter einwandfrei ist? Und das Einzige, was es an Spuren gab, waren eben diese Projektile. Und deswegen dachte man, wahrscheinlich auch etwas beflügelt von den tollen Ergebnissen des Suchhundes Danny, wir probieren doch jetzt nochmal mit diesem Abrieb an dem Projektil, was im Kopf des Opfers gesteckt hatte, einen Abrieb zu machen und damit diese Hunde nochmal loszuschicken, weil das muss ja der Täter zweifelsfrei mit in Berührung gekommen sein beim Laden der Waffe. Die Waffe wurde sicher irgendwie in der Jacke getragen. Da landen dann natürlich auch Geruchspartikel drauf. Das war so ein bisschen der Ansatz dahinter. Aber auch diese Suche, als auch die Suche von Danny, führt die Ermittler nicht zur Tatwaffe. Die ist auch weiterhin bis heute verschwunden. Also die konnte nicht mehr aufgefunden werden. Aber das hat uns schon alle sehr beeindruckt, ja, was diese Hunde hier leisten können.
Wir ziehen jetzt mal alles zusammen. Viele Ermittlungen sind durch die Personensuchhunde nochmal bestätigt worden. Und auch wenn die Tatwaffe nicht gefunden wurde, ist die Indizienlage eindeutig. Der Beschuldigte Mohammed H. sitzt im Gefängnis, während die Ermittler Christoph Seibert von der Kriminalpolizei und Christine Seebahn, die Oberstaatsanwältin in Fulda, nun alles auflisten, was gegen ihn spricht. Und sie gehen mit uns nochmal alles durch. Wie ist die Tat abgelaufen?
In der Gesamtschau waren wir zu dem Ergebnis gekommen, dass der Beschuldigte an diesem Sonntagnachmittag den Entschluss fasste, nach Fulda zu fahren. Und er benutzte diesen Ford Focus, der zu diesem Zeitpunkt der Fahrt weder angemeldet noch mit einem zugelassenen Kennzeichen versehen war, hatte in den späten Abendstunden des Sonntags eine erste Erkundungstour zum Auspaldovern in Richtung Tatort unternommen.
Ich bin davon ausgegangen, dass er tatsächlich gewartet hat, bis das Tatopfer am nächsten Morgen zwischen 4 und 4:15 aus dem Wohnhaus kam, hat sich dann kurz vorher der Wohnanschrift genähert, hat dort dann aber auch gewartet, bis das Tatopfer in den PKW eingestiegen ist.
Der Motor lief, das Opfer war angeschnallt und aus einem toten Winkel heraus hat der Tatverdächtige sich dann angenähert und völlig überraschend für das Opfer 3 Schüsse auf selbiges abgegeben.
Wovon einer das Opfer tödlich verletzt hat. Und danach ist er zurück zu seinem PKW gegangen, der schlicht nicht angesprungen ist aufgrund der Kälte und des Alters des Autos und hat sich dann fußläufig entfernt.
Er läuft also zunächst weg, kann auch flüchten über mehrere Kilometer, wird aber schon einen Tag später festgenommen. Das haben wir hier erzählt im Podcast ARD Crime Time. Am 5. Oktober 2021 am Landgericht Fulda beginnt der Prozess gegen Mohammed H. Ihm wird Mord vorgeworfen. Oberstaatsanwältin Christine Seebahn ist überzeugt, es handelt sich um einen Mord aus Heimtücke. Davon lässt sie sich auch nicht abbringen durch die Aussage des Angeklagten im Prozess.
Es kam eine Einlassung, die eben die Tatortanwesenheit nicht mehr in Frage gestellt hat und die Schüsse auch eingeräumt hat. Er hat dann einfach aber eine andere Geschichte erfunden, um da eine Affekttat zu konstruieren. Er hat angegeben, dass er da aus Wut eben hingefahren sei, relativ spontan, kopflos und mit dem Tatopfer sprechen wollte. Er wollte das einfach klären. Sei dann vor der Tür auf ihn getroffen und das Opfer hätte sich lächerlich über ihn gemacht, hätte gesagt, ach, lern doch erstmal mit der Waffe umzugehen. Und das hätte ihn dann so wütend gemacht und dann hätte er eben aus diesem Impuls heraus geschossen. Dann sei er schnell geflüchtet und hätte dann erst aus den Medien erfahren, dass das Tatopfer tatsächlich verstorben sei. Für den Streit hat hier nichts gesprochen, denn es gab ja mehrere Zeugen, die dann die Knallgeräusche, die sich letztendlich als Schüsse herausstellten, gehört haben. Keiner hat aber einen Streit gehört. Vor allem das Rundrum. Er ist dahin gefahren, er hat eine Waffe mitgenommen. Wenn er nur ein Gespräch hätte führen wollen, warum nimmt er eine Waffe mit? Er hat abseits geparkt, hat uns erklärt, das wäre dadurch zu begründen, dass er so emotional aufgewühlt war, dass er die Wohnanschrift nicht mehr gefunden hätte. Es war ja auch ein gezieltes Nachtatverhalten, also er hat sich fußläufig wieder entfernt am PKW vorbei und dann auch das, was danach kam, war alles überlegtes Handeln und nicht vereinbar mit dem, was man klassisch unter einer Affekttat versteht.
Das ist wirklich besonders spannend, weil eben so eine Affekttat sich schon wieder ganz anders ausgewirkt hätte auf die Anklage von Christine Seebahn. Diese Affäre, konnte die Muhammad H. da angenommen hat, konnte die tatsächlich belegt werden vor Gericht?
Nein, also belegt werden konnte sie vor Gericht nicht, diese Affäre. Also man hat sehr viele Zeugen befragt im familiären Umfeld des Tatverdächtigen und auch des Opfers. Aber niemand konnte davon berichten, dass es diese Affäre auch wirklich gab, dass da einer gesagt hätte, ja genau, ich habe das gesehen, ich weiß das. Die Frau von Mohamed H. hat sich dazu nicht geäußert, weil sie hätte es sicher sagen können. Sie hat von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Sie hätte hier sicher helfen können, aber das ist natürlich ihr gutes Recht in diesem Fall. Mohamed H. hat dann vor Gericht behauptet, als recht klar war, okay, seine Tatortanwesenheit, auch dass er die Schüsse abgegeben haben muss, lässt sich jetzt nicht mehr so wirklich anzweifeln, hat er vor Gericht einen Auslöser durch seine Anwälte für diese Tat vorgebracht. Und zwar, er hat erzählt, dass am 14.02., also am Valentinstag, eine Nachricht auf dem Handy seiner Frau eingegangen sei. Und zwar eine Nachricht mit einem Blumenstrauß, also einem Bild, wurde ihr übersandt. Und sie hätte dann zu ihm gesagt, dass dies vom Tatopfer sei und er würde sie nicht in Ruhe lassen. Und das trägt er dann quasi vor, dass das so ein bisschen dann sein Grund war, warum er dann noch an diesem 14. dann ins Auto gestiegen ist, um das Opfer dann am 15. damit zu konfrontieren. Genau. Ob es dieses Foto, diese Nachricht von diesem Blumenstrauß wirklich gab, ließ sich jetzt aber nicht mehr beweisen.
Also es gibt diesen Verdacht des Angeklagten, aber das lässt sich alles nicht beweisen vor Gericht. 5 Monate dauert die Beweisaufnahme vor der Strafkammer und der Prozess am Landgericht Fulda endet am 7. März 2022. Markus, wie lautet nun das Urteil?
Ja, die Richter gehen von einem Mord aus, einem heimtückischen Mord so quasi. Und Mohamed H. wird dafür zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Er ist auch laut Gutachten voll schuldfähig. Und die Richter sind der Meinung, dass die Tat nicht im Affekt geschehen sei, wie vom Angeklagten behauptet, sondern sie sei genauestens geplant gewesen. Also wie eine Art kaltblütige Hinrichtung, so beschrieben sie es. Der Angeklagte habe seinen ehemals engsten Freund ja aus Enttäuschung, Wut und Rache erschossen, weil er in ihm einen vermeintlichen Nebenbuhler gesehen hat. So hat es das Gericht gesagt.
Wie hat der Angeklagte reagiert darauf?
Ja, er soll das völlig unbewegt erstmal hingenommen haben, diese Entscheidung. Ja, wahrscheinlich hat er mit gerechnet, würde ich jetzt mal vermuten.
Auch der leitende Ermittler Christoph Seibert hat dieses Urteil mitverfolgt.
Das ist natürlich schwer zu ertragen, wenn man sich vor Augen führt, dass nicht nur die Familie des Opfers hier einen Familienvater verloren haben, sondern letzten Endes hat er auch seiner eigenen Familie den Vater, nämlich sich selbst, geraubt und diese Kinder müssen ohne Vaterfigur aufwachsen.
Markus Cebola war für uns hier in dieser Folge zu Gast. Vielen Dank für deine Recherchen, Markus, zu diesem Fall.
Ja, Felix, sehr gerne.
Mein Name ist Felix Gebhardt und von mir auch nochmal die Empfehlung, diesen Fall auch mit den Filmen nachzuerleben. Exklusive Einblicke gibt's in die Polizeiarbeit in ARD Crime Time, auf den Spuren einer tödlichen Eifersucht. Link dazu finden Sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auch da gibt es einen Link zu unserer Mailadresse. Da können Sie uns schreiben unter crimetime@mdr.de. Produziert wurde diese Folge von Ingo Naumann. Vielen Dank an dieser Stelle. Nächstes Mal sprechen wir über Cyber-Grooming. Das sind digitale Kontaktversuche von Erwachsenen zu Minderjährigen, häufig mit dem Ziel, pornografische Inhalte zu bekommen. Die Täter begeben sich immer häufiger an Orte im Netz, die für Kinder gemacht sind. Für das Y-Kollektiv hat Caroline von der Grüben recherchiert und sie hat sich sogar selbst als Kind ausgegeben und so mit potenziellen Tätern Kontakt aufgenommen. Wir sprechen über ihren Selbstversuch, was sie da erlebt hat und wie groß die Gefahr tatsächlich ist. ARD Crime Time, diese Podcast-Folge gibt es am 18. Mai. Wenn Sie nicht so lange warten wollen, dann haben wir noch eine Empfehlung für Sie in der ARD-Audiothek: Geisterjäger. Es geht um Deutschlands einzigen Professor für Parapsychologie, Hans Bender.
Es zeigte sich, dass die Ausschläge der Messdiagramme nichts mit Stromstößen zu tun hatten, sondern vom Medium psychokinetisch bewirkt worden waren.
Jahrzehntelang war Hans Bender dem Unerklärlichen auf der Spur, was er alles erlebt hat, wo er überall dabei war, von der Suche nach RAF-Terroristen bis zum legendären Spuk von Rosenheim, wird alles erzählt bei Geisterjäger, werbefrei in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und auch diesen Link finden Sie in unseren Shownotes.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.